Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem der bedeutendsten russischen Schriftsteller unserer Tage, Viktor Jerofejew. Nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verließ er seine Heimat. Unermüdlich mutig hatte er zuvor die Politik Wladimir Putins kritisiert als Schriftsteller in Essays und Romanen. Jetzt tritt er wieder gegen den Diktator an, wie er ihn nennt, in ganz großem Format mit diesem Buch Die neue Barbarei heißt es. Ist über 400 Seiten stark, eine Romanfantasie über die russische Schuld, nennt Viktor Jerofejew sein Werk. Und wir fragen ihn nach seinen Gedanken und nach dieser besonderen literarischen Form auch. Seien Sie gespannt auf dieses Gespräch mit Viktor Jerofejew hier in dieser Lesart. Fein, dass Sie wieder zuhören. Viktor Jerofejew zählt zu den bedeutendsten russischen Autoren unserer Gegenwart. Seit seinem Durchbruch mit dem Roman Die Moskauer Schönheit wird er in aller Welt gelesen. Auch bei uns hat ihn das Buch berühmt gemacht. Lange ist es her, 1990 erschienen. Seither sind viele große Werke entstanden. Und fast immer hat sich Viktor Jerofejew darin mit der Situation Russlands, der Geschichte, der Politik und der Gesellschaft befasst. Vor Wladimir Putin hat er schon gewarnt, als der gesamte Westen noch nichts davon hören wollte. Seine Kritik führte zu Bücherverboten und Repressalien in der Heimat. 2022, nach dem Überfall auf die Ukraine, musste der Schriftsteller mit seiner Familie förmlich aus Russland fliehen. Er lebt inzwischen in Berlin und dort ist sein jüngstes Buch entstanden. Schon der Titel macht deutlich, worum es geht. Die neue Barbarei. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Viktor Jerofejew.
Good morning.
Wir zeichnen dieses Gespräch 2 Tage vor der Ausstrahlung auf. An der Seite von Viktor Jerofejew sitzt Milan Radev. Er übersetzt für uns. Vielen Dank vorab, dass Sie ebenfalls Zeit für uns haben. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Radev.
Danke, guten Tag.
Ihr Buch, Herr Jerofejew, trägt den deutschen Untertitel Roman Fantasie über die russische Schuld. Erzählen Sie uns, was das für eine Fantasie ist. Was haben Sie sich hier literarisch zusammengeträumt, fantasiert?
Oh, ich bin sehr weit gegangen in dieser Hinsicht. Die russische Schuld ist in diesem Roman eine schöne Frau, 32 Jahre alt. Sie führt ein interessantes Leben, sie sucht und auf dieser Suche hat sie es so weit gebracht, dass sie den Haupthelden geheiratet hat.
Auf diese russische Schuld, personifiziert von dieser jungen Frau, werden wir gleich kommen, Herr Jerofejew, aber erstmal zu einer anderen Figur in Ihrem Roman. Ihr Buch ist, man kann es wirklich so nennen, eine großformatige Abrechnung mit jenem Mann, der Russland steuert und kontrolliert wie ein Diktator, mit Wladimir Putin. Sie nennen ihn im Buch aber nie mit diesem Namen. Er tritt nur als Pontschik auf. Das ist ein russisches Wort für etwas zum Essen. Das müssen Sie uns erklären, uns Deutschen. Was ist ein Pontschik?
In diesem Roman haben sich die Helden zusammengetan und überlegen hin und her, welche Wörter, welche Schimpfwörter, welche übelste Wörter wir für ihn nutzen wollen. Und ich schalte mich hier ein als der Hauptheld und als der Ich-Erzähler und sage, lasst uns doch den Namen Pontschik für ihn nehmen, denn das ist etwas, was für immer an ihm kleben bleibt.
Aber was heißt denn Pontschik?
Но что означает Пончик? На немецком не понимают, что это такое.
Пончик – это такой...
Also, wir würden das auf Deutsch wahrscheinlich Pfannkuchen nennen, allerdings mit einem Loch in der Mitte, was für einen Donut. Die Sache ist die, das ist sehr süß, das lässt sich sehr gut essen, aber wenn man zu viel davon gegessen hat, dann wird es einem ziemlich übel.
Dieser Pontschik, der spielt seine reale Rolle, vor allem in den essayistischen Passagen Ihres Buches, wo auch eindeutig Sie als Viktor Jerofejew sprechen und die Situation in Russland analysieren. In anderen Kapiteln diskutieren, wie Sie schon gesagt haben, also literarische Figuren über ihn in ausgedachten Szenen und Dialogen, eben vor allem mit jener prägenden Gestalt. Ruvina heißt sie, abgekürzt Ruvi, eine schick gestylte junge Frau, Sie haben sie schon beschrieben, die die russische Schuld personifiziert und die dann mit dem Ich-Erzähler, dem ausgedachten Viktor Jerofejew, zusammenkommt. Wie haben Sie sich diese Ruvi ausgedacht? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ой, вы знаете, если бы я знал, как придумал, я бы был не писатель, а человек, который что-то придумает. Она сама ко мне пришла.
Wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt diese Frage beantworten könnte, wenn ich wüsste, wie ich sie ausgedacht habe, dann wäre ich kein Schriftsteller, sondern jemand, der sich Sachen ausdenkt. Ich kann sagen, dass sie von alleine zu mir gekommen ist.
Aber diesen Komplex der russischen Schuld, den reflektieren Sie im Grunde ja über die ganzen 450 Seiten Ihres Buches, in allen historischen wie aktuellen politischen Facetten. Und Sie werden vermutlich demnächst ganze Abende darüber öffentlich sprechen, Herr Jerofejew. Könnten Sie für uns also mit der begrenzten Zeit, die wir nur haben, eine Antwort finden auf diese Frage? Woraus besteht für Sie im Wesentlichen diese russische Schuld?
Ja, wissen Sie, die Sache ist die, dass diese russische Schuld eigentlich eine Leere darstellt. Eine Leere, die man mit allem ausfüllen kann. In diesem Roman ist sie durch diese Frau ausgefüllt worden.
Es gibt ganz viele, ich nenne sie mal literarisch fantastische Szenen über diese russische Schuld. Da versetzen Sie zum Beispiel die Klassiker der russischen Literatur wie Puschkin, Tolstoi, Dostojewski, Turgenew in die momentane Gegenwart des Ukraine-Krieges. Dann treten auf Karl Jaspers, Hannah Arendt, Heinrich Böll und in so quasi slapstickartigen Szenen, die wirken wie von Samuel Beckett inszeniert. Und an einer Stelle, da schlüpfen Ruvi und das Erzähler-Ich ins Bett, um sich über Thomas Mann zu unterhalten, dessen Gedanken zur deutschen Schuld nach dem Zusammenbruch des Naziregimes. Jetzt wieder ganz ernst, Herr Jerofejew, Sie als Analyst, was sind das für Parallelen zwischen der deutschen und der russischen Schuld?
Diese beide Schulden sozusagen sind einerseits ähnlich, sie laufen gleich nebeneinander, andererseits sind sie aber auch sehr stark getrennt. Man darf auch sie nicht miteinander gleichsetzen. Die deutsche Schuld ist eigentlich sehr systematisch, sie ist auch rational irrsinnig, wenn man so sagen kann, während die russische Schuld vor allen Dingen auf emotionaler Grundlage aufgebaut ist.
Das heißt aber sozusagen, die Schuld der Deutschen mit der Verantwortung für das Naziregime, für ja, den Holocaust mit den Millionen von Toten, den vergleichen Sie mit der russischen Schuld eigentlich einer Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber ja, einer politischen Verantwortlichkeit, oder verstehe ich das nicht richtig?
Сначала я вам скажу, что такое русский человек. Русский человек похож на Big Mac в Макдональдсе.
Lassen Sie mich erstmal Ihnen sagen, was eigentlich der russische Mensch darstellt. Der russische Mensch ist wie ein Big Mac im McDonald's Shop.
Сверху он всегда положительный, он на все говорит да.
Вот это верхняя часть. Die Oberfläche von oben gesehen ist er immer sehr positiv. Er sagt zu allem ja, das ist nur die Oberfläche.
Нижняя часть его всегда говорит нет.
Der untere Teil aber bei ihm, beim russischen Menschen, sagt immer нет, nein.
А средняя часть, где мясо, там написано, а мне все равно, мне на все наплевать.
In der Mitte aber, dort wo das Fleisch ist und was man da isst, da steht eigentlich drinnen der Begriff, mir ist es alles scheißegal.
Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen, in einer Passage, die ich mir extra ausgeschrieben habe, Herr Jerofejew, und in der Sie wieder als Autor sehr erkennbar sprechen. Da heißt es, für den Russen ist Politik ein fremdes Element. Er urteilt entweder aus der Position des kleinen Mannes, der für überhaupt nichts Verantwortung trägt, sondern lediglich Befehle von oben empfängt, oder wie einer, dem alles scheißegal ist. Und dieses unschöne Wort scheißegal, das fällt ganz oft. Ich weiß es nicht, wie das im Russischen formuliert wird, aber so diese Haltung, dass es anscheinend den meisten Menschen in Russland einfach ja, egal ist, was passiert, eben auch derzeit in der Ukraine und mit dem Krieg. Das scheint sie am härtesten zu treffen, war mein Eindruck.
Die Russen, das muss gesagt werden, sind natürlich auch unterschiedlich. Es gibt etwa 13-15%, die so wie ich sich als Europäer auffassen und verstehen. Und die schmerzt es, die sind natürlich nicht einverstanden mit dem, was passiert. Und dieses Segment ist natürlich, hat nichts mit Big Mac zu tun.
Что касается другого, то надо иметь в виду, что когда человеку все равно, это единственная форма ему пережить эту страшную жизнь.
Wenn wir aber über den Rest, über die anderen sprechen, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass dieses mir scheißegal und ich ziehe mich in die Passivität zurück, ist eigentlich die einzige Form, die es den Menschen erlaubt, dieses Leben zu überleben und so auszuharren.
Zu allem von Poncik verursachtem Unheil kommt gegen Ende des Buchs noch ein anderer ins Spiel. Man wartet förmlich auf ihn beim Lesen. Der Amerikaner. Auch sein Name wird nicht genannt. Für Sie sind beide, ja, gewissermaßen toxische Zwillinge. Und Sie als Autor und als literarisches erzählendes Ich lassen so gut wie alle Hoffnung fahren, hat man den Eindruck, speziell auch für die Ukraine, gerade weil diese beiden eben die Weltpolitik jetzt bestimmen. Sie glauben nicht, Herr Jerofejew, dass mit dieser machtpolitischen Konstellation die Ukraine eine Chance zu überleben hat?
Nein, natürlich hat die Ukraine eine Chance. Und diesen Chance, muss man sagen, verdankt sie in gewissem Sinne auch dem Pontschik selbst. Weil er hat durch seine Aggression die Ukraine zu einer Nation gemacht, zu einer selbstbewussten Aktion, die sich selbst erkennt, die weiß, wofür sie kämpft und die weiß, dass sie eine Zukunft hat, wenn sie kämpft. Das ist durch ihn gekommen.
Можна було б легче уничтожити, убити Україну до війни, чим після війни.
Man hätte die Ukraine wahrscheinlich leichter vernichten, von der Karte tilgen können vor dem Krieg, aber nicht jetzt, nach dem Krieg.
Was kommt nach Putin? Wenn er sich ins Jenseits verabschiedet, hört der Krieg mit einem Schlag auf. Das sagt eine Stimme in ihrem Roman zwischendurch. Aber was passiert dann in Russland real? Was denken Sie, Herr Jerofejew?
Скорее всего, будет то же самое, как после смерти Сталина.
Ich denke, dass es ähnlich sein wird wie nach dem Tod Stalins. Wir hatten damals eine Art Frühling, wir hatten ein Tauwetter. In unserem Land ist es so, dass wir einen sehr langen, sehr schweren, sehr schmerzhaften Winter haben. Danach kommt ein Frühling, dann kommt auch ein mehr oder weniger warmer Sommer und auch ein angenehmer Herbst. Also meine Vermutung ist, dass wir danach in eine Frühlingsperiode eintreten werden.
Erzählen Sie uns, Herr Jerofejew, noch von Ihrer Situation derzeit als Schriftsteller. Sie leben jetzt, müssen jetzt im Exil leben. Und eine Rückkehr ins Russland unter Putin ist nicht zu denken. Jüngst wurden, auch davon schreiben Sie wieder, 4 Ihrer Bücher dort verboten. Wenn man jetzt dieses Buch liest als Außenstehender, denkt man, oh, wie verzweifelt muss er sein. Aber dann auch wieder, was für eine Kraft, für ein Zorn, was für eine sagenhafte Fantasie. Wie war das für Sie jetzt, dieses auch Riesenbuch zu schreiben? Hat das Ihnen auch vielleicht geholfen, sogar gut getan womöglich?
Да, надо сказать, что писатель – это странное существо.
Ja, natürlich. Es ist schon eine ganz schreckliche Situation. Aber die Rolle des Schriftstellers und das Schicksal des Schriftstellers ist es, dass er in einer schrecklichen Situation, er fühlt sich natürlich nicht wunderbar, aber er fühlt sich nicht schlecht, weil er die Möglichkeit hat, darüber zu schreiben. Wir haben es hier mit einer neuen Barbarei zu tun. Nicht nur in Russland, aber auch in den USA, auch in Europa hier und da sehen wir solche Ausschreitungen. Und deswegen ist das auch eine Mobilisierung, darüber das festzustellen, das darzustellen und das zu vermitteln.
Du musst unser Thomas Mann werden, unser moralisches Gewissen, sagt die russische Schuld Ruvi an einer Stelle und ihr Bettgenosse winkt müde ab. Und dann widerspricht Ruvi interessanterweise, kritisiert ihn, sagt, wenn man dir zuhört, möchte man nicht mehr leben, du brichst jeder Hoffnung die Flügel. Sie glaubt nämlich trotzig noch an die Kultur, träumt von einer neuen Anna Achmatowa und einem neuen Ossip Mandelstam. Als ich das las, dachte ich, na, denkt hier nicht auch der Autor Viktor Jerofejew so? Also träumt er auch von solchen Aussichten?
Ну, во-первых, хочу сказать спасибо за такое глубокое и интересное чтение.
An erster Stelle möchte ich mich wirklich bei Ihnen bedanken für dieses sehr tiefgründige und sehr nützlich interessante Lesen, was Sie angewendet haben.
Mir даже такое было чувство, когда я слышал вас в вашем переводе, что это действительно неплохая книга, может быть, и пусть и другие прочитают.
Ich habe das Gefühl, wenn ich so Ihre Meinungen und Ihre Fragen in der Übersetzung jetzt hier höre, kam mir der Gedanke, vielleicht ist es gar kein schlechtes Buch. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn es auch andere es lesen würden.
Спасибо за это. Но я хочу
сказать. Dafür danke ich Ihnen.
Я хочу сказать так.
Wir haben uns riesig gefreut, dass Sie hier waren. Und das Buch von Viktor Jerofejew, Die neue Barbarei, ist im Verlag Matthes und Seitz erschienen. Hat 448 Seiten, kostet 23 Euro. Aus dem Russischen übersetzt hat es Beate Rausch. Und unser Gespräch jetzt hier mit Viktor Jerofejew hat Milan Radev übertragen. Auch Ihnen, Herr Radev, ganz herzlichen Dank.
Es hat mir viel Freude gemacht. Danke.
Schon wieder ein Monat vorbeigehuscht. Wir merken das immer auf schöne Weise, wenn unser Mops des Monats heransaust. Der Lesartpreis für die komischsten, schrägsten und originellsten Buchtitel. Hans von Trotha ist wieder Gassi gegangen und hat herrliche gefunden. Hören Sie mal.
Der Mops des Monats.
Willkommen zur monatlichen Manufaktur der magischen Worte in den Marketingabteilungen des Verlagswesens und im Ratgeberbereich zur Rubrik »Wo wärst du ohne deine Sorgen?« Los geht's mit »Achtsam geht die Welt zugrunde«. Doch ein Sommer zwischen Selbstfindung und Salzwasser macht vielleicht immun gegen unreife Menschen, auch wenn sie deine Eltern sind. Weiter gilt, es ist nicht alles Bio, was stinkt, bitter das neue Süß und, das dann doch etwas rätselhaft, spiel mir das Lied vom Gobelin. Auf der Seite dessen, was helfen könnte, steht sicher nicht akademisch, aber es gibt auf feministischer Seite Feminomics sowie Mythenmacht und Muttermund sowie als Exponenten der wachsenden Zahl von Kaffeepublikationen unterstützend The Iced Caramel Coffee Agreement und auf einen Kaffee im All. Im Tierreich wäre Grunderziehung für Welpen hervorzuheben, denn das verhindert vielleicht Verhaltenstherapie beim Hund. Außerdem perfekt pirschen und Widder sehen. Da geht es wohl um Schafe. Und es ist ein Krimi. Im Krimi-Regal beginnt schon zaghaft der diesjährige Tourismus. Vorsicht ist geboten, denn vertrauenserweckend erscheinen weder in Schweden stirbt es sich am schönsten, noch Sylt oder Sehnsucht, noch Mordseeparty, noch der freundliche Hinweis, am Tatort frühstückt man nicht. Schließlich gilt am Ende in all diesen Fällen, zumindest aus Sicht einer der beteiligten Parteien, Mord ist die beste Beseitigung. Zusammenfassend, trotz ein bisschen Glück für jeden Tag und Notiz an mich, alles wird gut, bleiben allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf. In dieser tendenziell unübersichtlichen Lage geht der Mops des Monats April an die einzige bisher vorgelegte Möglichkeit, einerseits Udo zu würdigen, der wird 80, und gleichzeitig die Zeit bis Weihnachten zu überbrücken. Der Mops des Monats geht an Udo Fröhliche.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem Roman aus Kroatien von einer der dort bedeutendsten Autorinnen, Dubravka Ugresic. Vor allem in Literaturkreisen wurde sie bekannt. Viele internationale, auch deutsche Preise hat sie für ihre Literatur bekommen. 2023 ist sie leider schon verstorben im Alter von 74 Jahren. Zumindest können wir jetzt diesen ihren letzten Roman lesen. Füchsin heißt er auf Deutsch. Und unsere Kritikerin im Studio ist Katharina Döbler. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sagen Sie uns vorab ein paar Sätze zu dieser Autorin. Was war Dubravka Ugresic für eine Schriftstellerin? Sie war so eine Größe im Feuilleton, wurde auch viel übersetzt, aber so ein ganz großes Lesepublikum hat sie nicht erreicht.
Ja, dafür ist sie auch zu besonders und auch so wenig zugänglich, kann man sagen. Also sie hat irgendwie sozusagen geschrieben wie jemand, der öffentlich denkt. Mit grandiosen Formulierungen. Sehr wirklich klug, sehr witzig und auch sehr streitbar. Und so war sie auch im Gespräch. Also ich kann mich erinnern, mit ihr zu sprechen, das war so ein bisschen, ja, am Ende war man leicht erschöpft und sehr angeregt und vor allen Dingen voller Zweifel, ob das, was man bislang so gemütlich vor sich hingedacht hat, also Gedanken, die sich im Gehirn so eingenistet haben, ob die da auch wirklich am richtigen Ort sind. Also sie konnte einen so intellektuell aufmischen. Und das tun ihre Bücher auch. Und es ist natürlich nicht etwas, was für das breite Publikum besonders geeignet ist.
Findet sich denn diese Art des Schreibens, des Denkens nun auch in diesem Roman Füchsin?
Ja, das ist genau so. Also das sind so verschiedene Teile, Episoden, die da erzählt werden, die sich irgendwie dann zusammenfügen. Aber es ist wirklich auch so ein Schreiben und Denken über die eigene materielle Existenz hinaus, obwohl wir da so eine Ich-Figur haben. Man denkt, ist das jetzt Dubravka Ugresic selber oder wer ist das? Und die ist dann mal in Russland und mal in Japan und in Kroatien und in Neapel und sonst wo. Aber im Grunde ist das so eine schillernde, oszillierende Figur, die also so dahin wandert, also dahin denkt und immer wieder neue Bilder und neue Aspekte aufmacht.
Wird denn überhaupt eine Romangeschichte im üblichen Sinn erzählt? Ich meine, es gibt viele Figuren, viele Schauplätze, wie ich gelesen habe.
Ja, ja, also das ist schon so, dass sich das zusammenfügt, aber eher auf so einer Metaebene. Also es fängt an mit einem Text, wo man denkt, ist das jetzt ein poetologischer Essay? Also da geht es um eine Geschichte von Plinjak und man muss sagen, Ukresic hat sich ja immer sehr mit den russischen Modernen beschäftigt, ne? Also dieser Generation 20, 30er Jahre so. Also Boris Plinjak, der eine Erzählung geschrieben hat über einen japanischen Schriftsteller, der über seine russische Ehefrau 1:1 beschreibt, was sie zum Beispiel auch im Bett machen und so. Und das Entsetzen der russischen Ehefrau, die, als sie das rausfindet. So. Und das ist jetzt eine Geschichte über das Erzählen. Und daran wird immer wieder angeknüpft. Und da taucht auch zum ersten Mal dieses berühmte Fuchsmotiv auf. Aber es geht dann weiter. Also das ist jetzt das Erzählen. Dann treffen wir die junge Autorin, dieses junge Ich zumindest, irgendwie in Moskau in den 70er Jahren, wo dann auch so ein merkwürdiger Liebhaber auftaucht und wie irgendwie all ihre Forschungen so ausgebremst werden. Und das geht dann so bisschen autobiografisch wie immer bei ihr, mit den Themen irgendwie Literatur und Einsamkeit und Exil und so geht das also ganz quer durch die Welt. Und so verbindet sich das Ganze schon, aber nicht in der klassischen Romanerzählungsform.
Und was hat es dann mit der Füchsin auf sich oder also mit diesem Motiv? Welche Rolle spielt das?
Also überall tauchen diese Füchse auf oder die Füchsin. Also mal läuft sie dann durch den Garten, so hinten, durch den Garten irgendwie nur. Und dann gibt es aber auch im Japanischen zum Beispiel den Fuchs, die Füchsin als göttliche Figur. Sie nimmt aber die Füchsin als Symbolfigur für die Literatur oder das Erzählen. Also die List, die da drin steckt, auch der Verrat, also wie jetzt bei dem Japaner mit seiner Ehefrau. Dieses Einzelgängertum, Füchse lieben leere Gebäude, leere Gelände. Sagt sie einmal, sie sind irgendwie immer allein unterwegs. Also es ist so eine starke Identifikationsfigur. Man könnte fast schon sagen, die Ich-Erzählerin des Romans ist eigentlich die Füchsin selber. Also das oszilliert auch alles so ein bisschen.
Ist es denn so witzig geschrieben, wie Sie es gerade erzählen, Frau Döbler?
Ja, manchmal schon. Also manchmal ist es wirklich sehr komisch, weil es ja auch so spitz ist, ne? Also zum Beispiel in Neapel ein Panel, wo dann eine hauptberufliche Witwe auftritt, die für die Leute viel interessanter ist als die lebende Autorin. Und so. Also zum Teil ist es witzig, zum Teil ist es aber auch bitter und zum Teil ist es auch, ist es ein bisschen schwer zu ertragen manchmal, weil diese Einsamkeit, die sie auch beschreibt, also das, als Exilantin, zum Beispiel als sie zurückkommt nach Kroatien, von wo sie quasi vertrieben wurde, weil sie diesen Nationalismus im und nach dem Krieg einfach nicht mitmachen wollte. Also wenn sie das so beschreibt, dann wird es auch traurig, aber trotzdem behält sie immer diese, ja, schon diese witzige Distanz bei.
Wäre denn dieses letzte Buch ein guter Anlass, diese Autorin zu entdecken oder würden Sie dann doch eher zu einem anderen, früheren Buch von Dubravka Ukresic raten?
Ach, ich finde, es ist ein ganz guter Einstieg, weil da weiß man, wie sie schreibt. Aber es gibt ein Buch von ihr, das Ministerium der Schmerzen, das immer noch super aktuell ist eigentlich, wo es um junge Migranten oder Exilierte, damals sagte man noch, in Amsterdam geht, die versuchen sich ihr Studium mit irgendwelchen Scheißjobs zu verdienen. Und also das ist auch sehr, sehr toll erzählt und hat heute, finde ich, wieder auch eine ganz große Aktualität.
Danke Ihnen. Katharina Döbler über Die Füchsin, den Roman von Dubravka Ukresic. Der ist auf Deutsch im ETA Verlag herausgekommen, übersetzt aus dem Kroatischen von Marie Alpermann. 384 Seiten, kosten 25 Euro. Nach München blicken wir jetzt. Seit gut 10 Tagen ist dort das Literaturfest in vollem Schwung. Morgen geht's zu Ende. Viele prominente Autorinnen und Autoren waren angereist, gab Lesungen, Diskussionen, aber auch eigene kreative Formate. Und unser Autor Andi Hörmann hat einen Workshop besucht, dessen Titel Strich und Story schon einiges verrät.
Punkt, Punkt, Komma, Strich. Ein weißes Blatt Papier, ein spitzer Bleistift und ein langes Lineal. Mehr als diese drei simplen Utensilien braucht es nicht für den Comic-Workshop Strich und Story von Michael Ross.
Tatsächlich gibt es eine große Tradition von Comic-Schaffenden, die eigentlich sozusagen jetzt in Anführungsstrichen nicht zeichnen können. Und trotzdem sehr, sehr gute Comics machen.
Michael Ross nimmt einem die Angst vor dem weißen Blatt Papier schon vor dem ersten Strich. Der 1984 in München geborene und seit vielen Jahren in Berlin lebende Comicautor hat zuletzt die Milieustudie Der verkehrte Himmel veröffentlicht. Eine Großstadtgeschichte über Jugendliche zwischen urbaner Betonwüste und sozialer Selbstbestimmung mit einer Ästhetik, die an Film Noir und japanischen Manga erinnert.
Wenn du eine spannende Story hast, kannst du auch mit sehr wenigen grafischen Mitteln eine Geschichte erzählen, die bei Menschen ankommen wird, weil die Geschichte einfach spannend ist.
Sonntagnachmittag, Literaturhaus München. 18 Leute nehmen an dem zweistündigen Workshop teil. Zwei Mädchen im Grundschulalter in selbstversunkener Kritzellaune, ein freakig nach Comic-Nerd aussehender junger Mann. Der Rest der Teilnehmer ist bunt gemischt weiblich, etwa zwischen 20 und 60, Studentin, Hausfrau, Büroangestellte. Alles dabei.
Korrekt.
Zu Beginn des Workshops schreibt Michael Ross einen Begriff auf das Flipchart. Vampir. Erstmal Brainstorming. Was assoziieren wir mit Vampir? Klar, Blut, Biss, spitze Zähne, Mond, Jagd, Knoblauch etc. pp. Auf den Gedankensprung ins kalte Wasser folgt das emotionale Eintauchen in die Begriffswelt und das Fischen nach einer Geschichte.
Meine Erfahrung jetzt aus den letzten Jahrzehnten mit dem Comic machen ist, dass eigentlich im eigenen kreativen Schaffen immer es zwei Spieler braucht und der eine ist ein Erwachsener, also das erwachsene Ich, und das andere ist sozusagen das innere Kind. Ja? Und wenn die gut zusammenspielen, dann passiert irgendwas.
Punkt, Punkt, Komma, Strich. Meine kindlichen Assoziationen zu dem Gedankencluster um den Begriff Vampir waren Torte, Tränen und Tanz. Keine Ahnung, zu welcher Story das führen könnte. Andere Teilnehmerinnen waren da etwas findiger. Nino Seidel etwa. Sie hat schon zu Schulzeiten kleine gezeichnete Geschichten veröffentlicht. Nun, ein paar Jahre vor dem Ruhestandalter, möchte sie das Comiczeichnen wieder aufleben lassen.
Bin ich fertig geworden, wie man sieht. Okay,
vielleicht ganz kurz mal ganz grob die Story.
Ja,
um was
ja.
geht's?
Also ein kleiner Vampir, Junge. Muss den Tag alleine verbringen und die Eltern müssen zu einem Vampirkongress. Ja, und
Nino Seidel hat ihre Vampir-Story schon stichpunktartig notiert. Eine erste Comicseite in 6 sogenannte Panels, also kleine Bildfelder, unterteilt. Zu jedem Panel hat sie den Inhalt notiert. Diese Handlungsmomente werden im Fachjargon Beats genannt. In einer Szene lernt ihre Hauptfigur, ein kleiner Vampir, den Nachbarsjungen kennen, der zu Hause krank im Bett liegt.
Und dann wollen sie einen Ausflug machen. Und sie entdecken plötzlich einen Pelikan auf dem Fensterbrett, der auch krank ist, Husten hat. Und ja, wie machen wir das jetzt mit ihrem Ausflug?
Neben Nino Seidel sitzt Kaya Mohl. Als Kind hat sie gerne gezeichnet. Comics liest sie immer noch leidenschaftlich. Aber mit dem naturwissenschaftlichen Studium und ihrem Bürojob als Umweltingenieurin ist das Comiczeichnen etwas verloren gegangen.
Ich hatte die Idee, dass die Vampire erstmal eine Vampirparty schmeißen und es ist eine Kostümparty. Und da dachte ich, es wäre ja lustig, wenn die so absurde Kostüme haben wie Prinzessin und Feuerwehrmann und solche Sachen.
Die Figuren auch schon. Ja, das sieht mir aus wie eine Biene.
Genau, die Protagonistin ist bei mir als Bienchen verkleidet, weil sie gerne Tiere mag oder sowas. Das wird dann später wahrscheinlich noch herausgearbeitet zu Hause.
Nach den 2 Stunden Workshop haben alle bis auf diese 2 Teilnehmerinnen ganz schnell den Raum verlassen. Schüchtern, wortkarg, vertieft in ihre Story. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Letztlich hat das Comiczeichnen für Michael Ross auch etwas von Musik machen.
Ich denke oft an die Parallelen zwischen Comic und Musik, zum Beispiel, weil die natürlich auch so viel üben. Wenn du ein Instrument spielst, dann musst du das auch üben. Ja, dann musst du am Tag deine paar Übungsstunden hinlegen, so, damit das auf ein Niveau kommt und damit das flüssig bleibt. Und das ist beim Zeichnen eigentlich genauso. Also es ist eine reine Übungssache.
Story und Strich. Der Comic-Künstler Mika Ross auf dem Literaturfest München hat er einen Workshop veranstaltet. Wir lassen uns jetzt wieder Literatur empfehlen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute nach Baden-Württemberg, wo in Baden-Baden Josua Strass seine Buchhandlung Eulennest betreibt. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Strass.
Guten Morgen.
3 Bücher. Legen Sie uns ans Herz, wir beginnen mit Einstein im Bade, dem Roman von Daniel Mellem. Ein noch junger Autor ist das. Für das Buch wurde er schon preisgekrönt. Was gefällt Ihnen denn daran so gut, Herr Strass?
Ja, Daniel Mellem hat ähnlich wie in seinem ersten Buch Erfindung des Countdowns einfach eine Gabe dafür, einen in eine Zeit zurück mitzunehmen, die er, in der man sich sofort wohlfühlt, in der man ankommt. Diesmal geht es nach Bad Nauheim im Jahr 1920 und zwar auf einen Physikerkongress. Und das klingt dann erstmal ganz dröge, aber ist es natürlich überhaupt nicht. Ein Hotelier, der als Gäste den Hardliner, wenn man so will, den etablierten Physiker Philipp Lenard, aber auch Albert Einstein hat, der so ein bisschen mit seiner Relativitätstheorie des Enfant Terrible der Physik in dieser Zeit war und der doch im Großen und Ganzen gerade von den alteingesessenen Physikern eher abgelehnt und zwar vehement abgelehnt wurde. Und der Hotelier sitzt natürlich zwischen den Stühlen. Auch für den Ruf seines Hotels wünscht er sich, dass das alles harmonisch verläuft. Und er merkt aber, das Gegenteil passiert. Es eskaliert immer mehr. Das geht hin bis zu einer Phase, in der diese wissenschaftliche Debatte zwischen den beiden Männern gravierend abrutscht. Das geht hin bis zu dem Thema, dass Philipp Lenard eben von der Verjudung der deutschen Wissenschaft spricht. Also wir merken, da sind die emotionalen Emotionen da, da kocht ganz viel hoch. Und da sind wir natürlich leider auch bei einem immerwährenden Thema, dass faktische Debatten emotional geführt werden und dass man auch nicht davor zurückscheut, unter die Gürtellinie zu zielen. Und dass diese Charaktere sind so lebendig und diese Situation ist so stark. Man sitzt da regelrecht im Hotel und bei mit diesen Vermittlungsversuchen dabei ganz stark.
Einstein im Bade, der Roman von Daniel Mellem im Verlag Kain und Aber erschienen. Jetzt werden wir britisch mit Simon van Boy, mit Doppel-O geschrieben, einem Bestsellerautor aus Wales. Eine Maus namens Merlin heißt sein jüngster Roman, den es jetzt auch auf Deutsch gibt. Hört sich ja erstmal mit diesem drolligen Titel wie ein Kinderbuch an. Ist es aber nicht, Herr Straß, ne, diese Maus?
Ist es definitiv nicht. Ist bei Klett-Cotta erschienen. Die haben uns im letzten Jahr schon Freude gemacht mit diesem Buch Hase und ich. Eine Frau, die einen Feldhasen aufzieht. Jetzt ist es ein anderes Setting. Eine Ärztin, die Koryphäe war auf ihrem Gebiet, die zum Lebensende hin eben zurück nach England zieht aus Australien, nachdem sie mehr oder weniger ihre ganzen Lebensmittelpunkte verloren hat. Und in diesem leeren Haus wird sie mit einer Maus konfrontiert. Und sie ist jetzt nicht der Typ Frau, der dann quietschend auf einen Stuhl springt. Aber sie möchte diese Maus trotzdem nicht in ihrem Haus haben. Und sie überlegt erstmal, wie werde ich die los? Natürlich Mausefalle, das ist der reflexhafte Gedanke. Sie will aber keine, die Maus gleich umbringt. Sie wählt eine Klebefalle auf Rat ihres Gemischtwarenhändlers hin. Auf der klebt sie dann erstmal selber fest. Es kommt, wie es kommen muss. Die Maus kommt ins Haus. Sie überlegt, ob sie jetzt das Tierheim rufen muss. Die sind natürlich bass erstaunt. Und so geht diese Beziehung Mensch-Tier, um nicht zu sagen Ärztin-Maus, weiter. Und sie hat immer einen sehr wissenschaftlichen, einen sehr nüchternen Blick auf dieses Tier. Und diese Grenze wird dann aber durchlässig. Und es ist einfach so ein Roman, der einem gut tut, ja, zu sehen, wie sich da ein Blick ändert, frei von jedem Kitsch, frei von jeder Verniedlichung von Situationen und tatsächlich auch mit ganz viel britischen Humor. Ich habe mich wahnsinnig gern in diesem Buch aufgehalten.
Es hat schon gut getan, Ihnen zuzuhören, Herr Straß, über dieses Buch hat man sofort Lust zu. Also, eine Maus namens Merlin von Simon van Boy in der Übersetzung veröffentlicht und bei Klett-Cotta erschienen. So, ja, und zum dritten und guten Schluss leuchtet es noch lichterloh, Funken in der Luft. So heißt der Roman von der Bestsellerautorin Sarah M. Kempen, Band 2 ihrer Young Adult Trilogie. Dieses Genre, Herr Straß, das hält ja derzeit viele Buchläden am Leben, wie es oft gesagt wird. Also diese Bücher für junge Leserinnen, die gehen durch die Decke. Auch bei Ihnen?
Ja, durch die Decke ist vielleicht anders, aber also ich will jetzt nicht behaupten, dass es am Abschwappen ist, aber es konzentriert sich auf wenige starke Autorinnen, in erster Linie tatsächlich Autorinnen. Sarah M. Kempens Buch oder die Trilogie ist auch schon im letzten Jahr erschienen, aber da man auch ältere Bücher hier in das Format mitbringen darf, dachte ich, ich mache das jetzt. Also Lichterloh, Stadt unter Ruß ist der erste Band der Trilogie. Er ist ebenso lesenswert wie Band 2 und 3. Es geht um die junge Cleo, die in einer so Charles dickenshaften, leicht fantastischen Stadt Schornsteinfegerin werden möchte und auch wird. Jetzt denkt man, wie langweilig ist das denn? Aber die Schornsteinfeger erfüllen eine ganz besondere Aufgabe, weil alle Maschinen in dieser hierarchisch strukturierten Stadt sind von Kohle betrieben und deswegen ist das Entrusen, das Warten dieser Anlagen natürlich ganz wichtig und diese Schornsteinfeger, die eigentlich mehr oder weniger die Helden des Alltags sind, die entwickeln sich aber aufgrund der Industriellen, die den Laden da schmeißen, immer mehr zu so einer Art Geheimpolizei und als Cleo dann Schornsteinfegerin wird, merkt sie einfach, wie viel Dampf da unterm Kessel ist. Und was mich an dieser Trilogie so begeistert hat, ist, dass die einen auch als Erwachsenenleser wirklich abholt, dass diese junge Autorin da, ohne dass es moralinsauer wird oder irgendwie ein erhobener Zeigefinger ist, dass sie da Themen wie fossile Brennstoffe, wie Klassenkampf, Klassengesellschaft unterbringt, dass sie durchaus auch einen feministischen Blick auf diese Welt hat, die einen aber jetzt nie überdosiert vorkommt. Und unter dem Aspekt wurde gerade auch ausgezeichnet mit dem Seraph. Das ist ein tolles Buch, das man, glaube ich, auch als erwachsener Leserin mit Gewinn lesen kann.
Sarah M. Kempen, Lichterloh, Funken in der Luft im Verlag Magellan. Und das waren sie, die Tipps von Josua Strass aus Baden-Baden von der Buchhandlung Eulnetz. Wir sagen Dankeschön, Herr Strass, alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne.